D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Herzlich willkommen. Günter Schenk hat einen traumhaften Beruf. Er geht auf Feste. Der Volkskundler und Publizist reist zwischen Portugal und Polen, Griechenland und Schweden hin und her und besucht die dort ansässigen Feste. Mal mehr in der Rolle des Teilnehmers, mal mehr in der des Beobachters. Schenk fotografiert diese Veranstaltung und erforscht sie. Insofern war er natürlich für die Macher der Tagung zum Fest Heyday of Emotions am Einstein-Forum Potsdam ein überaus interessanter Redner. Günter Schenks Vortrag trägt die Überschrift Feste im Wandel und nennt sich in der Unterzeile Kulturkritische Anmerkungen eines reisenden Brauchbeobachters. In ihm untersucht dieser reisende Brauchbeobachter die Eigenheiten und Unterschiede religiös grundierter und säkularer Feste. Welche Rolle die Gefühle bei diesen Festen spielen und welchem Wandel sie unterworfen sind, das hören wir nun.
Schönen Dank. Emotionen, meine Damen und Herren, sind unser Tagungsthema und ich muss gestehen, dass es heute Abend nicht nur ein abstraktes Thema ist, sondern für mich auch ein ganz konkretes. Freude und Angst wohnen im Moment in mir. Freude, hier dabei sein zu dürfen, aber vor allem auch die Angst, nicht die Erwartungen zu erfüllen, die Sie vielleicht haben. Im Gegensatz zu den meisten Referenten dieser Tagung steht nämlich kein Akademiker mit großer Literaturliste und internationalen Referenzen vor Ihnen, sondern nur ein aufmerksamer Beobachter der europäischen Festlandschaft, ein Journalist, der seit Jahrzehnten Bräuche und Feste in Europa unter die Lupe nimmt, mit der Kamera von Polen bis Portugal oder von Zypern bis Norwegen festhält, wie Sie hier sehen, wie Menschen feiern. Und wie in diesen Feiern Gefühle gebildet, gestaltet und kultiviert werden. Denn in fast allen großen klassischen Volksfesten gibt es eine oft über Jahrhunderte gewachsene Dramaturgie, welche die Bildung von Emotionen fördert, die vom Lachen bis zum Weinen reichen und im Idealfall beides einschließen. Und auch ich, das bekenne ich hier offen, bin manches Mal auch als passiver Teilnehmer solcher Feste von Gefühlen übermannt worden, welche ich mir nur aus der Kraft von Bildern, Gerüchen und Lauten erklären kann, von unterschiedlichsten Eindrücken, die in ihrer Summe schließlich diese Emotionen auch in mir persönlich ausgelöst haben. Tiere, meine Damen und Herren, so ist sich die Wissenschaft heute sicher, auch Tiere können Emotionen empfinden, auch wenn sie die nicht so leicht wie wir Menschen zum Beispiel mit Lachen oder Weinen ausdrücken können. Eines aber können Tiere allenfalls im Zeichentrickfilm zusammen feiern. So betrachtet gehört das Fest zu den Meilensteinen unserer Zivilisation. Mit einiger Sicherheit können wir heute sagen, dass die meisten Feiern in der Frühgeschichte und Antike von den Griechen über die Römer bis zu den Germanen allesamt kein Selbstzweck waren, sondern eingebunden in ein religiös geerdetes Leben. In der Regel, haben wir heute Morgen ja gehört, waren es durch Alkohol und andere Drogen beförderte, rauschhafte Vergemeinschaftungen, emotional aufgeladene Treffen, die Tanz und Musik beflügelten, Veranstaltungen häufig, in der man Zwiesprache mit den Göttern suchte. Mit dem Christentum wurde aus den Göttern der eine Gott, die Feste und ihre Strukturen aber blieben. Auch das rauschhafte Element, das bis heute zu allen großen Festen gehört und zum Teil religiös bedingt ist. Für mich war es so eine ganz neue Erfahrung, als ich beim jüdischen Karneval, dem sogenannten Purimfest, in einer streng orthodoxen Gemeinde im Norden Israels auf sinnlos betrunkene Menschen traf, die auf den Tischen tanzten. Auf gläubige Christen, denen der Talmud an diesem einen Tag im Jahr vorschreibt, sich so lange dem Trinken hinzugeben, bis man jedes Urteilsvermögen verloren hat. Feste und Feiern, ist mir da klar geworden, haben zumindest einmal im Jahr die Aufgabe, den Menschen vor Augen zu führen, dass er nicht nur ein Wesen mit Verstand, sondern vor allem eines mit Gefühlen ist. Das spürt man übrigens auch heute, wo die Zahl der Feste immer größer wird, wo täglich neue Events aus dem Boden gestampft und uns als Wohlfühlprodukte verkauft werden. Dieser Boom ist natürlich von wissenschaftlichen Interessen beflügelt. Dieser Boom ist aber auch Resultat eines neuen Berufsstandes, des sogenannten Eventmanagers, der in der Kreation ständig neuer Veranstaltungen, und das sind oft auch Feste, seinen Lebenszweck sieht. Allerdings ist ein Großteil dieser neuen Feste nicht mehr zum Nulltarif zugänglich, steht also nicht mehr allen Menschen offen, sodass man sich fragen muss, ob diese Events überhaupt noch Feste im klassischen Sinn sind. Dass diese Veranstaltungen, die inzwischen eine ganze Armada professioneller und semiprofessioneller Gaukler ernähren, boomen, liegt meines Erachtens am Wandel unserer Gesellschaft, in der sich mehr und mehr die Erkenntnis durchzusetzen scheint, wer sich nur auf die Vernunft verlässt, ist verloren. Eine Erkenntnis, die nicht nur von immer neuen, durch die Medien geschürten Hiobsbotschaften wie »Ihr Geld geht kaputt« oder die schier endlose Diskussion um die Zukunft Europas geschürt wird. Eine Diskussion, die auch von akademischen Erkenntnissen belebt wird. So rechnen Finanzwissenschaftler uns immer wieder vor, dass Bauchentscheidungen in Sachen Kapitalanlage gewöhnlich nicht weniger einbringen als der Rat examinierter Anlageberater. Es sind also offensichtlich Gefühle, die uns unbewusst durchs Leben steuern, sodass mancher Kulturbeobachter gern von der Weltmacht der Emotionen spricht. Zu den Ersten, die dies schon kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung klar erkannten, gehörte die frühchristliche Kirche, die mit ihren liturgischen Festen und Feiern ein Forum zur Kanalisierung kollektiver Emotionen schuf. So wurzeln bis heute, auch in unserer weitgehend säkularisierten Gesellschaft übrigens, ein Großteil der wichtigsten Volksfeste Europas in kirchlichen Feiern, auch wenn man ihn das längst nicht mehr ansieht. Wenn in Pamplona jährlich Anfang Juli mehr als ein Dutzend Stiere publikumswirksam durch die Straßen jagen und sich Zehntausende, vor allem amerikanischer, feuchtfröhlicher Feierbiester unter die Einheimischen mischen, nimmt kaum einer zur Kenntnis, dass es sich bei dem Riesenspektakel eigentlich um ein Heiligenfest zu Ehren des Bischofs Firminus handelt, der in Pamplona geboren worden sein soll. Noch extremer ist das im spanischen Städtchen Buñol, aus dem Sie Jahr für Jahr via Fernsehen Bilder sehen, die Tausende meist junger, halbnackter Leute zeigen, die sich gegenseitig mit Tomaten bewerfen. Und auch diese Tomatenschlacht, meine Damen und Herren, hat ihre Wurzeln in einer winzigen Prozession zu Ehren des Dorfheiligen, an deren Rand man sich 1945 aus Übermut mit zufällig vor einem Geschäft ausliegenden Tomaten bewarf und dabei so großen Spaß daran hatte, dass man das von da ab jährlich wiederholte. Dass es aber einmal zur größten Touristenattraktion der Region mit weltweiter Beachtung werden sollte, hat sich damals sicher keiner träumen lassen. Ein Teil unserer alten, heutigen Feste jedenfalls verdanken ihren Ursprung liturgischen Zeremonien, die uns vor allem zu Zeiten der Gegenreformation immer neue Formen der Volksfrömmigkeit bescherten. Prächtige von Leichnamsprozessionen, wie im spanischen Toledo mit meterhohen Monstranzen, oder opulente Heiligenfeste, wie im heutigen Belgien, in dem der Kulturkampf zwischen Katholiken und Protestanten heftiger tobte als anderswo. Gerade im 16. und frühen 17. Jahrhundert war die Festkultur so auch Ausdruck unterschiedlich ausgelebter Emotionen, standen die vernunftorientierten Vertreter der Reformation den stark jenseitsgläubigen Katholiken gegenüber, die mit dem Fegefeuer zudem Jahrhunderte vorher eine Institution geschaffen hatten, die dem gläubigen Christen meiner Meinung nach ein genussvolles und hemmungsloses Feiern erst möglich machte. Das Erscheinen eines Festes wie der Fasnacht, die fast zeitgleich mit dem Fegefeuer in Europa auftaucht, legt für mich diese Vermutung nahe und wäre sicher einmal wert, wissenschaftlich gründlicher erforscht zu werden. Gerade die Geschichte der Fastnacht, meine Damen und Herren, nämlich ist ein Musterbeispiel kanalisierter Emotionen, erwachsen aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit, die bedingt durch die österliche Fastenzeit ab Aschermittwoch nicht mehr erlaubten Lebensmittel wie Fleisch oder Eier zu verzehren. Die Folge war ein großes Fressen und Saufen, also die emotionale Befriedigung und exzessive Befriedigung von Hunger und Durst. Oft verbunden mit Geschlechtsverkehr, denn auch der fiel ja jahrhundertelang unter das Fastengebot der Kirche. Sex, Tanz und Musik erfüllten so neben Speis und Trank die grundlegenden emotionalen Ansprüche mittelalterlicher Festgesellschaften. Einen guten Eindruck, wie man zum Beispiel im 15. und frühen 16. Jahrhundert Fastnacht feierte, gibt eine Beschreibung aus meiner Heimatstadt Mainz. Sie stammt von dem Humanisten Dietrich Kresemund, der das närrische Treiben anno 1495 folgendermaßen beschreibt, ich zitiere: Man isst viel zu viel in diesen Tagen. Bis in den Mittag schläft man den Rausch aus. Überhaupt ist alles verkehrt und verrückt. Die Herren werden zu Sklaven, die Weiber zu Männern. Jünglinge verwandeln sich in Greise und Jungfrauen. Aus Menschen werden vermummte böse Geister. Die Tage werden zu Nächten und die Nächte macht man zu Tagen. Und all das gefällt den Leuten so gut, dass man heiß eine lange Dauer der Raserei wünscht. Man zählt die Tage, die Stunden und Augenblicke bis zum Beginn der tollen Zeit. Maßloses Essen und Trinken bestimmte also dieses Fest. Zudem Rollenspiele, in denen man sich unter dem Schutz der anonymen Maske hautnah begegnen konnte. Was heute in Swingerclubs oft schamhaft und verschwiegen praktiziert wird, war zumindest einmal im Jahr für viele Menschen im Mittelalter gelebte Realität. Und wichtig ist festzuhalten, dass es die Nacht war, in der die Menschen sozusagen aus der Haut schlüpften, um jene Gefühle im Fest auszuleben, die sie sich sonst nicht trauten. Mit der Reformation aber und vor allem dem später folgenden Zeitalter der Aufklärung wandelte sich die Festkultur. So gehörte die Fastnacht zum Beispiel zu den von vielen Reformatoren bekämpften Volksvergnügungen oder Volksergötzungen. Den Ausdruck Fest verwandte man im Mittelalter übrigens ausschließlich im Zusammenhang mit liturgischen Veranstaltungen. Der Kampf der Protestanten, vor allem der Calvinisten, gegen jedes lustorientierte Fest führte schließlich in vielen Regionen zum Verbot des Festes und erklärt, dass die Fastnacht von wenigen Ausnahmen wie Basel einmal abgesehen nur in katholischen Regionen überlebte. Wie der Fastnacht ging es übrigens auch anderen Bräuchen wie den Nikolausumgängen oder anderen heiligen Festen etwa, sodass sich Europas Festlandschaft mit der Zeit total veränderte. Und nur so erklärt sich auch, dass die Zahl der öffentlichen Feiern im protestantischen Norden Europas noch heute deutlich kleiner ist als im katholischen Süden. Mit der Aufklärung schließlich kam ein ganz neuer Festtyp, mit dem auch die Vernunftorientierten ihren Frieden schließen konnten. Das Volksfest, das sich jetzt neben dem jahrhundertealten kirchlich motivierten Feiern zu behaupten suchte und neue Festanlässe wie das Münchner Landwirtschaftsfest schuf, aus dem schließlich das berühmte Oktoberfest hervorging, das Modell für Hunderte von Nachahmerfesten in aller Welt wurde. Auch dieser neue Festtypus entsprach ganz dem emotionalen Kalkül seiner Veranstalter. Mittlerweile nämlich war es der Obrigkeit, vor allem dem Staat, klar geworden, dass Fest- und Brauchverbote, wie in den Jahrhunderten vorher praktiziert, auf Dauer wenig nutzen, dass die Menschen angesichts steigender Mobilität ihren emotionalen Bedarf auswärts deckten, auf Pilgerreisen zum Beispiel, die weit weniger fromm waren, als man heute glaubt. Hinzu kam die wachsende Einsicht, in den Festen eine Ventilfunktion zu sehen. So empfahl ein Büchlein damals, ich zitiere, der menschlichen Torheit, zweimal im Jahr einen fröhlichen Ausbruch zu gönnen, damit sie keine böse Gärung im Körper veranlasse. Emotionen und Gefühle eines feiernden Volkes wurden jetzt ganz bewusst in festkonstituierende Überlegungen von Staat und Kirche mit einbezogen. So empfahl 1819 eine evangelische Pastoralkonferenz neben Gesang und Tanz vor allem das Gastmahl, dann wörtlich den Genuss besserer, schmackhafter, mehr reizender Speisen und Getränke, ein größeres Maße im Genuss derselben, allerlei geistige und körperliche Kampfspiele sowie die Gesellschaft beider Geschlechter als natürliche Elemente der menschlichen Freudenäußerung. Nicht mehr religiöse, liturgische oder wirtschaftliche Notwendigkeiten waren es jetzt, welche die Feste beseelten, sondern die bedarfsgerechte Konstruktion identitätsstiftender Treffen der neuen bürgerlichen Gesellschaft. Nüchternheit und Mäßigung gehörten zu den neuen Tugenden der Festgestalter, die von den Festteilnehmern eine weitgehende Unterdrückung affektiver Bedürfnisse und affektiven Verhaltens forderten. Vor allem waren den Festgestaltern der Aufklärung die handfesten Raufereien und blutigen Schlägereien ein Dorn, die bis dahin eigentlich fast zu jedem Fest- und Tanzabend auf dem Land gehörten. Die öffentlichen Tänze bei unserem Landvolke, ich zitiere, hieß es Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Zeitungsbericht, sind ein wahres Stiergefecht. Da wird aus vollem Hals geschrien und geplökt, gestoßen, dass es blaue Flecken gibt, und zuletzt geht das Prügeln los. Nun werden die Lichter gelöscht, die Stuhlbeine ausgezogen und damit auf die Köpfe losgeschlagen, sodass man sich nicht genug darüber verwundern kann, dass nicht bei einem jeden der gleichen Stiergefechte wenigstens ein halbes Dutzend wütende Menschen auf dem Platz bleiben. Dergleichen unmenschliche Szenen dauern meistenteils ganze Nächte hindurch, ohne dass sich nur jemand danach umsieht, den Unfug steuert und die Ruhestörer zur gerechten Strafe zieht. Diesen, ich sage jetzt mal sozusagen gewachsenen Festformen, setzten die Aufklärer jetzt die, wie sie es nannten, wahre Freude gegenüber, die, wie sie es damals literarisch schön formulierten, eine Tochter der Nüchternheit und eine Schwester des stillen Genusses nannten. Einer der Schlüssel für das neue Festkonzept war der Moment der Rührung, den man durch ein gewisses Zeremoniell des Festes beförderte. Dazu gehörten Glockenklang und Böllerschüsse, ebenso wie aufwendige Inszenierungen, die tiefen Eindruck und ehrfurchtsvolles Staunen hinterlassen sollten und an ihrer Spitze Festformen hatten, wie das Schauspiel oder mehr noch den Umzug. Der sinnliche Mensch, so der Plan, sollte beim Fest jetzt Tränen der Rührung vergießen, der Dankbarkeit, der Läuterung oder Reue. Gleichzeitig sollten sogenannte Sittenaufseher die Feste kontrollieren. Dazu gehörten Pfarrer und Lehrer und die Polizei, die sich bis dahin auf einem Volksfest allenfalls sehen ließ, wenn dort schwerste Kapitalverbrechen zu ahnden waren. Aufgabe der neuen Sittenaufseher war es vor allem, Betrunkene und Krawallmacher schon früh aus dem Verkehr zu ziehen, Feiern rechtzeitig zu beenden und darauf zu achten, dass Jugendliche nach Festschluss von ihren Eltern nach Hause begleitet werden. Den Pfarrern legte man ans Herz, in ihren Sonntagspredigten die Festteilnehmer auf die Sittlichkeit ihres Daseins hinzuweisen. Auch versuchte man, die Veranstaltungen vor Einbruch der Dunkelheit zu beenden und alle gefährlichen Festvergnügen, wie die bis dahin vielerorts üblichen Pferderennen, vom Festkalender zu streichen. Zum neuen Festmotor wurden Vereine, Gesellschaften und immer häufiger der Staat selbst, der mit immer neuen nationalen und regionalen Gedenktagen den Festkalender bereicherte oder belebte. Ich habe diesen Wendepunkt in der europäischen Festgeschichte ausführlich skizziert, weil er die Frage nach den Emotionen und ihrem Ausleben neu definierte und Maßstäbe setzte, die auch heute wieder, wie wir auf dieser Tagung gesehen haben, die gesellschaftliche Diskussion über Sinn und Zweck des Festes bestimmt. Was nämlich damals mit kirchlicher und staatlicher Rückendeckung von einer bürgerlichen Elite umgesetzt wurde, war meiner Meinung nach nichts anderes als die Entmündigung eines Partyvolkes, das für die Herausforderungen der kommenden Industriegesellschaft wenig geeignet war. die rationale Gestaltung des Festlebens verbunden mit der Disziplinierung der Gefühle war sicher eine der wichtigen flankierenden Maßnahmen zur Wegbereitung des Kapitalismus, der bis heute auf einen funktionierenden und klar berechenbaren, weitgehend emotionslosen Menschen angewiesen ist. Spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts aber, des letzten Jahrhunderts, hat mit Flower Power und anderen zum Teil politisch motivierten Bewegungen eine neue Diskussion eingesetzt, die nicht kontrollierten Emotionen in unserer Gesellschaft wieder breiteren Raum einräumt. Die steigende Akzeptanz expressiver Gefühle lässt die Wissenschaft bereits von Emotional Turns sprechen, die nach meinen Beobachtungen inzwischen auch die europäische Festlandschaft erfasst haben. Dazu gehört, dass der Unterschied zwischen den protestantischen Vernunftmenschen und den katholischen Gefühlsmenschen so gut wie verschwunden ist oder zumindest öffentlich nicht mehr wahrgenommen wird. So sind in den letzten Jahrzehnten auch im Norden Europas, in Ländern wie den Niederlanden oder Skandinavien, große närrische Kostümumzüge in Mode gekommen, die dort für jeden sichtbar von einer Lebenslust zeugen, wie sie jahrhundertelang dort nicht für möglich gehalten wurde. Diese neuen Festformen sind eng verbunden mit den Themen Migration, Mobilität und Identität, mit gesellschaftlichem Wandel, der erst den Raum für Veränderungen geschaffen hat. So waren es Einwanderer aus der Karibik, die sich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Notting Hill Carnival in London erstmals eine gesellschaftlich wirksame Plattform schufen, die heute am letzten Augustwochenende mehr als 1 Million Menschen auf die Beine bringt und in vielen britischen Städten längst ihre Nachahmer gefunden hat. Mehr als 1 Million Menschen kommen inzwischen auch Ende Juli zum Sommerkarneval nach Rotterdam. Und Tausende sind es auch in manchen Städten entlang des östlichen Mittelmeeres, wo man einen Sommerkarneval kennt, bei dem Maskengruppen aus ganz Europa mitwirken. Hier in Berlin ist der Karneval der Kulturen neben der öffentlichen Silvesterfeier heute das wichtigste urbane Fest. Und mit der Love Parade, deren erste Ausgabe 1989 unter dem vieldeutigen Motto Friede, Freude, Eierkuchen stand und als politische Demonstration angemeldet war, gab es wiederum ein neues Festmuster, das Nachahmer in der ganzen Welt gefunden hat. Treibende Kraft hinter all diesen Veranstaltungen sind Menschen, die sich in Sachen Feiern weniger um Konventionen scheren als die Generation ihrer Väter und Großväter. Ihnen ist zudem meist egal, wann gefeiert wird. Hauptsache ist, dass überhaupt gefeiert wird. Dazu bedarf es auch längst nicht mehr offizieller Anlässe und großer Vorläufe. Neue Medien und soziale Netzwerke erlauben mehr als früher spontane Feiern. Je mehr die Globalisierung aber fortschreitet und die Arbeit den Menschen zum Teil immer stärker entfremdet, desto mehr, behaupte ich, wächst das Bedürfnis der Menschen nach Ausgleich, nach emotionaler Nähe, wenn Sie so wollen, die kein Computer und kein elektronisches Netzwerk geben kann. Denn von den Menschen, mit denen man dort häufig in Kontakt tritt, weiß man nie, ob es wirklich Menschen sind oder nicht doch eine Maschine, die sich als lebendes Wesen ausgibt. Die fortschreitende Rationalisierung der Welt, so beschreibt es die Kulturwissenschaft, wird durch die emotionale Wiederverzauberung konterkariert. Man kann sich streiten, inwieweit die Feste heute noch zur Triebsteuerung unserer Gesellschaft beitragen, welchen Anteil die oft rauschhaften Vergemeinschaftungen an der Stabilisierung unserer Ordnung haben. Aber alle Psychologen und Psychiater, mit denen ich gesprochen habe, waren mit mir einig, dass ein gelungenes Fest manche Therapiestunde ersetzen kann. Noch immer nämlich sind sie mit all ihren Sinnen der größte Emotionsparcours. Und den Idealzustand erreicht ein Fest immer dann, wenn es keine Zuschauer, sondern nur Akteure kennt. Im gewöhnlichen Alltag suchen die meisten Menschen, wie die Wissenschaft beweisen kann, keine Lust, sondern in der Regel eher nur Leid zu vermeiden. Da Dabei verstecken sie ihren Egoismus, der erst im Fest so richtig zum Tragen kommt. Denn nichts motiviert uns Menschen, glaube ich, stärker als das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Im Normalfall heißt das, gesehen zu werden, wozu ein Fest die beste Kulisse bietet. Natürlich könnte dieses Bedürfnis auch der Besuch eines Fußballspiels, eines Konzertes oder eines anderen Großevents decken. Aber natürlich wollen wir nicht nur gesehen, sondern auch geliebt werden, Zuwendung empfangen. Und genau das unterscheidet das Event vom Fest, wo dem Du gewöhnlich ein größerer Platz eingeräumt wird als dem Ich. Feste sind sozusagen Türöffner in Welten, die sich sonst nur schwer öffnen. Selbsterfahrungsrahmen, in denen jeder ausloten kann, wo seine Lust und seine Hemmungen stecken, die Fragen beantworten wie, wo steckt der Tiger in mir, wo das Unschuldslamm oder Schmusekätzchen. Ich bin mir nicht sicher, welche Emotionen Europas Festlandschaft in den nächsten Jahren mehr oder minder stark beeinflussen werden. Sicher ist, und das kann man mit Sicherheit auch beklagen, dass die zeitliche Gebundenheit vieler Feste verschwinden wird. Karneval im Sommer ist heute, wie schon erwähnt, vielerorts Realität und auch Oktoberfeste finden längst nicht mehr nur im Oktober, sondern inzwischen das ganze Jahr über statt. Das Gleiche gilt auch für immer mehr Heiligenfeste, die nicht mehr an den Todes- oder sonst einen Gedenktag des Heiligen gekoppelt sind, sondern dann stattfinden, wenn es dem Veranstalter gerade passt. Die Frage, warum ein Martini-Markt statt im November, im Dezember oder Oktober stattfindet, stellt heute sowieso kaum noch einer öffentlich. Den größten Zuspruch finden im Moment all die Feste jedenfalls, die dem aktuellen Lebensgefühl am nächsten kommen, die nicht mit Ideologien überfrachtet sind, sondern sich auf die emotionalen Bedürfnisse der heutigen Generation konzentrieren, auf Essen und Trinken, Musik und Tanz und vor allem auf körperliche Nähe. Starken Zulauf hat so nicht nur die bereits erwähnte Tomatenschlacht im spanischen Buñol, sondern auch die Orangenschlacht im italienischen Ivrea, wo sich zu Fastnacht hunderte meist junge Leute mit überreifen Südfrüchten bombardieren und sich zum Teil auch mehr oder minder schwere Verletzungen holen, vom blauen Auge bis zur Gehirnerschütterung. Mit Interesse sehe ich auch im Süden Frankreichs und im galizischen Spanien die Renaissance alter Fastnachtsbräuche, in deren Rahmen sich die Massen gegenseitig mit Mehl oder Dreck bewerfen. Bräuche, die im katholischen Spanien Francos streng verboten waren und auch jetzt noch bei den älteren Bürgern dort auf wenig Gegenliebe stoßen. Diese in den Rahmen von Volksfesten eingebundenen, hochemotionalen Kämpfe sind in der Regel, und das sollten sich Ihre Kritiker vor Augen halten, trotz ihrer teils gewaltsamen Formen immer systemstabilisierend. Ein gutes Beispiel sind zwei Feste in Großbritannien und Belgien, die mich auf meinen Reisen tief beeindruckt haben. So organisiert das britische Städtchen Ashbourne in der Nähe von Manchester zu Fastnacht noch immer einen Massenkick, wie er früher auf der Insel vielerorts üblich war und als Vorläufer unseres heutigen Fußballspiels gilt. Dabei wirft der Bürgermeister mittags einen Ball aus dem Fenster, den dann zwei gegeneinander antretende Parteien, Upyards und Downyards genannt, in zwei mehrere Kilometer auseinanderliegende Toren zu platzieren suchen. Spielfeld ist das gesamte Stadtgebiet, tabu nur der Friedhof. Gekickt wird meist in den Hauptstraßen, deren Geschäfte zum Fest ihre Scheiben allesamt mit Bretter zunageln. Und besonders feuchtfröhlich geht es zu, wenn der Ball durch die Flüsse und Bäche des Städtchens getrieben wird und die Mannschaften oft bis zur Hüfte im Wasser stehen. Nur auf den mit Sand gefüllten Marktplatz ist das Kampffeld in der belgischen Stadt Mons, südwestlich von Brüssel, beschränkt, wo sich während der Kirchweih die Jugend unter den Augen der Ordnungshüter und vieler tausend Neugieriger nach Herzenslust prügeln kann. Die Mutproben gehen einem ritualisierten Kampf zwischen St. Georg und dem Drachen voraus, der den Höhepunkt der dortigen Kirchweih markiert. Wichtig für mich ist dabei, dass die Zahl der angezeigten Körperverletzungen in Mons das Jahr über deutlich niedriger sein soll als in vergleichbaren Städten, was Beobachter des Spektakels auf die ins Volksfest integrierte Prügelei und der Aufsicht der Ordnungshüter zurückführen. Was ich damit andeuten will, ist, dass Emotionen, auch gewalttätige, sozusagen fest immanent sind und wir alle lernen müssen, damit umzugehen. Staatliche Repressionen wie zunehmende Restriktionen des Alkoholausschanks oder gar Alkoholverbote werden auf Dauer nicht die Feierlust einer Generation einschränken, die sich Transparenz und das Recht auf eigene Lebensformen auf ihre Fahnen geschrieben hat. Besonders fatal aber wäre es, wenn künftige Festorganisationen oder Organisatoren unsere emotionale Lust vom Willen abkoppeln und Gefühle zu Objekten gezielter Steuerung werden würden. Ein Schreckensbild, über das mich nur die Tatsache tröstet, dass die Lust, ich persönlich sage Gott sei Dank, immer endlich ist. Für unsere Festkultur heißt das, dass auch das Feiern immer seine emotionalen Grenzen haben wird. Die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, haben das sicher schon am eigenen Leib erfahren müssen, wenn der Körper oft schmerzhaft die Grenzen des Festes aufzeigt. Wenn Emotionen aber eines Tages vielleicht beliebig gestaltbar sein werden, und daran arbeiten ja inzwischen die Neurobiologen, könnte der Emotional Turn seine nächste Wende schlagen, wäre es wieder die Vernunft, die unser Gefühl in den Griff nehmen würde. Für die Tagung über Feste und Emotionen anno 2040 haben Sie hier im Einstein-Forum dann sicher wieder viel Gesprächsstoff, vielleicht aber auch schon jetzt gleich beim Abendessen oder auf dem Nachhauseweg. Dankeschön.
Wir hörten Günter Schenks Vortrag Feste im Wandel, kulturkritische Anmerkungen eines reisenden Brauchbeobachters, den der Volkskundler und Publizist am 14. Dezember 2012 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Im Anschluss an den Vortrag folgte eine Diskussion. Die anderen Redner und Besucher der Tagung zum Fest hatten da die Möglichkeit, Nachfragen an Günter Schenk zu richten und eigene Festerlebnisse zu schildern. Moderiert wird die Runde von Rüdiger Zill vom Einstein-Forum Potsdam.
Vielen Dank, Herr Schenk. Vor dem Nachhauseweg ist aber noch die Diskussion gesetzt. Und Tagungen haben mit den Festen eins gemeinsam. Sie sind umso besser, je mehr Teilnehmer und je weniger Zuschauer es gibt. Es ging gleich in die Diskussion. Ich habe hier drei Wortmeldungen schon. Helena Flamm als Erste.
Ich fand das sehr interessant, wie Sie Migration oder geografische Mobilität mit Feste verknüpft hatten. Einmal eine zugewanderte Gruppe in London, die jetzt feiert, das kennen wir auch aus den USA, und umgekehrt Tomatenwurf wird zu einer Touristenattraktion. Was heißt das eigentlich? Fährt man dorthin, weil man das zu Hause nicht erleben kann? Also im Falle der Touristen? Oder haben Sie überhaupt noch mehr Gedanken zum Thema geografische Mobilität und Feste?
Ja, ich glaube, wir haben ja eine sehr mobile Gesellschaft und solche Feste werden vor allen Dingen medial vermittelt. Und Sie finden dann überall Leute, die diese Feste im Fernsehen sehen oder auf YouTube oder wo auch immer. Und es wächst der Wunsch, dort mal selbst teilzunehmen. Und wenn das nicht, also ich meine, zu diesem Fest, dieses Tomatenfest in Spanien, da kommen Japaner, da kommen Amerikaner, da kommen aus der ganzen Welt gezielt Leute. Und Sie finden im Internet inzwischen Foren, wo man sich genau über diese Feste informieren kann, wo Gewalt stattfindet, wo man, da fahren gezielt Leute dahin. Ähnliche Phänomene haben sie ja auch in Deutschland in der Bundesliga, Es gibt ja auch diese reisenden Hooligans, die gar nicht mehr vereinsgebunden sind, sondern die nur gezielt, um das Krawall auszuüben, hinfahren. Also die haben sich längst getrennt von ihrem eigenen Umgebung, sondern die fahren immer dahin, wo sie ihre Emotionen ausleben können. Und man muss das wirklich zur Kenntnis nehmen, dass es immer mehr Leute gibt, die diese körperliche Auseinandersetzung brauchen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber bei meinen Überlegungen spielt die Rolle, dass wir ja Gott sei Dank seit Jahrzehnten in Frieden leben, also keinen Krieg haben. Und ich glaube, ich will das jetzt nicht als Modell anbieten, aber Krieg hat viel dazu beigetragen, dass bestimmte Emotionen abgebaut wurden auf andere Art und Weise.
Yvonne Niekrenz.
Ich habe gar keine Frage. Ich möchte gerne einen Blick auf ein Thema werfen, das noch gar nicht verhandelt wurde im Rahmen dieser Tagung, nämlich das Arrangement der Geschlechter. Ich glaube, dass viele Veränderungen, die wir beobachtet haben bei der Feier und beim Fest, korrespondieren mit dem veränderten Arrangement der Geschlechter. Je mehr Frauen in männliche Domänen vordringen, umso heftiger verteidigen Männer, glaube ich, auch männliche Domänen. Wir beobachten das beim Fußballstadion, also wo sozusagen die Enklave der Inszenierung hegemonialer Männlichkeit zu bröckeln droht. Und wir sehen Frauen, die natürlich auch bei Festen immer seltener nur Dekoration sein wollen und immer seltener Objekt, um das man wirbt sozusagen, also die immer mehr auch mitmachen wollen. Und auch das wird sanktioniert. Also viele Repressionen, die wir beobachten bei Festen, resultieren aus diesem veränderten Arrangement der Geschlechter. Das wäre meine These zumindest.
Ja, kann ich Ihnen recht geben. Wir haben ja auch noch nicht gesprochen über das Thema, dass eigentlich Männer und Frauen auch an Feste unterschiedliche Erwartungen haben. Wir meinen ja immer, beide Geschlechter hätten die gleichen Erwartungen an Feste. Aber im Karneval ist zum Beispiel wissenschaftlich untersucht worden, dass Frauen viel mehr an den Themen wie Schminken, Spielen, vor allen Dingen auch Tanzen Interesse haben. Die Männer vor allem an Trinken, das steht ja bei denen an erster Stelle. Das heißt, Männer und Frauen gehen zu Festen mit unterschiedlichen Erwartungen. Und meine große Hoffnung und Freude ist, je mehr Frauen in die Festlandschaft kommen und die auch dort gestalten aktiv, umso besser wird es Zukunft mit den Festen werden.
Susan? Meine Frage ist folgendes. Sie sagten, dass dieser Klischee, also Protestanten eher vernunftbetont und Katholiken eher emotional, in Deutschland jedenfalls nicht mehr der Fall ist. Da Sie sagen, Sie sind von Polen nach Portugal gereist, wäre die Frage: Merken Sie, es gibt ein Klischee über Nordeuropäer und Südeuropäer. Stimmt irgendetwas noch daran, dass die südliche Europäer bessere Feste feiern oder emotioneller, ausgelassener?
Das liegt daran, dass der Protestantismus, der lustfeindlich war zum Großteil am Anfang und sehr viele Feste verboten hat, das wurde also alles unterdrückt, was irgendwie... Das sind ja die Länder wie die Nordländer, Skandinavien, Norwegen. Da finden Sie heute auch langsam erst wieder eine Neuentwicklung, dass die Feste da jetzt ranreifen, weil es nicht mehr diese Vorurteile gibt und diese Klischees. Aber das war über Jahrhunderte so, dass in diesen Ländern keine öffentlichen, die haben privat schon gefeiert. Emotionen waren da. Wir wollen ja nicht so tun, als wären das emotionslose Wesen. Aber sie haben nicht öffentlich gefeiert, weil das nicht schicklich war.
Aber Sie merken immer noch...
Der größte Nachholbedarf an Festen ist im Moment im skandinavischen Raum. Also an öffentlichen Feiern.
Misha.
Einfach eine Nachfrage. Sie haben mir eben im Gespräch gesagt, dass Sie sich bewusst auf Europa beschränken, weil Sie finden, dass es hier genug zu vergleichen gibt. Ja. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt vor allem von christlichen Festen gesprochen, aber es gibt ja auch muslimische Feste in Europa, gerade in Südosteuropa. Wir haben gestern viel über Alkohol diskutiert, als sei das sozusagen ein notwendiger Bestandteil. Ich selbst trinke keinen und fühle mich deshalb auf Sufi-Festen zum Beispiel immer sehr wohl, weil ich dort sozusagen ein Ekstase-Angebot bekomme, das sich mit meinen Erwartungen sehr viel eher deckt. Und ich muss sagen, die besten Feste, die ich jemals erlebt habe, das war allerdings nicht in Europa, sondern im Nahen Osten, wo ich sozusagen am stärksten das Gefühl von etwas Erhabenem hatte, das waren Sufi-Feste, also nicht so touristische Veranstaltungen, sondern irgendwo in kleinen Gemeinden, in Moscheen oder in Gemeindezentren. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie darüber was erzählen können. Also, und vor allem Kontraste, auf dem Balkan zum Beispiel, da gibt es ja sehr gemischte Gegenden, wo es sowohl muslimische, und zwar verschiedene Art muslimische Feste, als auch christliche gibt, und zwar orthodox, katholisch nebeneinander. Wie ist das anders als die christlichen Karnevalsfeste zum Beispiel, von denen Sie erzählt haben?
Ich habe das auf dem Balkan erlebt. Da spielt natürlich bei den Muslimen der Alkohol keine Rolle oder gar keine. Das ist auch das große Problem in Deutschland, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Karneval in die Zukunft blicken. Gelingt es uns, die große Zahl der muslimischen Bevölkerung, wenn wir die in das Fest integrieren wollen, wie können wir sie integrieren, weil die ja den Alkohol ablehnen, beziehungsweise sogar religiös dagegen sind. Es gibt eine neue Untersuchung der Universität Singen, eine Diplomarbeit, die hat also Muslime befragt, welche Einstellung sie zu Karneval haben und Alkohol. Und da steht an erster Stelle, was sie am Karneval stört, ist der Alkohol. Sie würden gerne mitmachen, aber durch den Alkohol hätten sie das Riesenproblem. Dann kann man natürlich jetzt die Frage stellen, wie sieht die Zukunft aus, wenn wir alle zusammen haben wollen, verzichten die Deutschen auf den Alkohol oder die anderen fangen an zu trinken. Das ist eine Frage, die muss die gesellschaftliche Entwicklung lösen. Das ist eine sehr spannende Frage, wie das weitergeht. Jedenfalls bei jungen Deutschen, wenn sie da in der Einstellung fragen, was gehört unbedingt zum Karneval, finden sie bei den Männern immer an erster Stelle Alkohol.
Herr Brendel.
Ja, ich wollte nur ergänzen, es heißt ja nicht, dass es bei islamischen Festen keine Rauschmittel gibt.
Ja.
Es ist halt nur nicht Alkohol, sondern es sind halt andere, also Stichwort auf dem Subkontinent. Und selbst in Istanbul, also wo nun sozusagen der Exzess in der Religion dank Atatürk sehr reduziert ist, war das ein erhebender Moment, irgendwie zwischendrin rauszugehen, Tee zu trinken und zu rauchen. Das war sozusagen immerhin, das gab es da. Und bei anderen Sufi-Festen, wirst du auch so erlebt haben, wird halt einfach geraucht und Gras geraucht und sowas. Es gibt halt auch da eine Tradition von Rauschmitteln. Ich habe es auch wirklich mit Rauschmitteln erlebt.
Bruno Preisender.
Also wir haben ja die ganze Zeit immer, geben wir uns ja alle in unserer gehegten und gepflegten Art ja wahnsinnig viel Mühe, Fest und auch Überschreitung und Verausgabung und Exzess so ein bisschen pflichtgemäß gut zu finden. Ich habe vor vielen Jahren in Schöpping, das ist Münsterland, Münster ist ja schon einschlägig bekannt, weil die da diese verrückte Wiedertäuferphase hatten. Ich hatte da ein Stipendium in so einem Literaturhaus, Künstlerhaus, und da war Karneval in Schöpping. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also ich war nicht der Einzige. Ich bin Katholik übrigens, ja, also kein Protestant, ich bin Katholik. Das war ein Fest, das war auch nicht schön, sondern das war so ein Kampffeiern, widerlichster Art, natürlich mit wahnsinnig viel Alkohol, und am nächsten, und dann abends, also schon nachmittags, war die ganze, also 6000 Einwohner Dorf, war wirklich so dick übersät, die ganze Straße mit Glassplittern und so weiter. Also ich muss es jetzt so ausdrücken, brunzende Frauen in Reihe, also was man sonst ja nicht sieht, Männer stellen sich ja eher mal an einen Baum, also wirklich unglaublich. Am nächsten Tag bin ich rausgegangen um 8 Uhr, da war alles weg. Es war alles schon abgeräumt und es war nichts mehr da. Und es war dann noch schlimmer. Ja? Also ich stelle aber auch eine Frage, weil es hat mich wirklich, ich muss es ganz ehrlich sagen, es hat mich bei aller Verständnis und Begeisterung für Verausgabungen, hat mich das ziemlich mitgenommen, es hat mich total angeekelt und dann hat es mich hinterher also auch schockiert, dass ich da so schockiert war und so weiter. Ich habe dann natürlich auch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Jetzt meine Frage, Sie haben ja gesagt, dass Sie seit 3 Jahrzehnten fotografieren und an Festen teilnehmen oder beobachtender Teilnehmer, oder manchmal gibt es auch so beobachtende Mitspieler, wie auch immer, in welcher Rolle Sie da gerade drin waren. Haben Sie mal Feste erlebt, wo Sie das Gefühl hatten, nichts wie weg, das ist jetzt wirklich zu viel, das kippt jetzt um, oder ist das für Sie eine fremde Erfahrung?
Meine Neugierde war immer noch größer, das weiterzuerleben. Ich war mal ein Fest, das war nicht fast am Kippen, war ich mit einem Volkskundeprofessor in Israel auf dieser Purimfeier in einer rassidischen Gemeinde. Die waren teilweise als Teufel verkleidet, waren alle volltrunken und tanzten auf dem Tisch. Und dann kam einer rein, der dann praktisch einen großen Teller hatte mit Essen. Und wir saßen so 30, ein riesenlanger Tisch, so 30 Leute weiter. Und der Anführer griff in diesen rein. Und dann wurde das Essen durch 30 Hände weitergegeben. Und jede Hand war also kohlschwarz. Und da habe ich irgendwie gezuckt und der Professor neben mir, ich esse nicht. Ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Wir sind hier Gast und dann muss ich das dann praktisch essen. Das hat mir nicht geschadet. Aber das war so ein Moment, wo man gedacht hat, jetzt wird es so langsam kritisch. Man ist in ein Fest eingebunden, will auch keine Regeln verletzen. Aber dann sagte der Professor, der dabei war, wir müssen jetzt gleich gehen, wenn denen klar wird, wir sind Deutsche und denen fällt noch einiges ein, dann könnten die gewalttätig werden. Ich habe gesagt, die werden nicht in der Richtung gewalttätig, wir bleiben hier. Und das war halt auch so eine Diskussion. Ich habe da keine Angst. Ich meine, wenn Sie Feste besuchen, müssen Sie auch an solchen Situationen oder dass Sie irgendwo dieses rein körperliche, wenn Sie irgendwo auf Plätzen stehen wie da, wo Sie also kaum eine Chance haben, sich irgendwie noch zu bewegen und dann drängen nochmal 500 Leute rein. Also das sind schon, heute viele würden sagen, lebensgefährliche Geschichten, die man da erlebt. Aber das ist für mich auch gerade der Reiz des Festes.
Ich möchte nur noch einen Punkt da anknüpfen. Oder Susan erst?
Nein, Entschuldigung. Ich wollte nur kurz zu Purim sagen, weil vielleicht wissen Sie das nicht, aber vielleicht wissen Sie es schon, aber die anderen nicht. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie erzählt haben, man soll sich betrinken, bis man den Urteilsvermögen verliert. So, nein, genauer heißt es, man soll sich betrinken, bis man den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht mehr kennt. Und das Fest, es ist ganz wichtig. Also
kein Urteilsvermögen heißt es nicht.
Naja, nee, tatsächlich zwischen zwei Menschen aus der Purim-Geschichte, und Mordechai. Ja. Und es geht darum, dass man ein Fast-Holocaust sozusagen in Erinnerung bringt und feiert, dass es eben nicht geschehen ist, damals in Persien. Also ich finde es einfach wichtig, diesen Zusammenhang vor dem Auge zu bringen, bevor man über wild gewordene, schwarz gekleidete, ängstmachende, feiernde Chassidim spricht.
Ich wollte in einer anderen Hinsicht nochmal da anknüpfen. Ich finde es insofern auch bemerkenswert, dass wir ja offensichtlich doch davon fasziniert sind. Das ist also fast in der ganzen Diskussion jetzt auch um den Exzess und den Erlaubten oder den Nicht-Erlaubten geht. Was ich interessant finde, ist, ich meine, Sie haben ja auch sehr viel über den Karneval gesprochen und so, und zwei Elemente, die damit für mich zumindest auch stark verbunden sind, kamen gar nicht in der Diskussion vor bisher. Vielleicht haben wir das morgen noch. Das eine ist ja die Identitätsverschleierung, also sozusagen die Maskerade, die mit solchen Festen stark assoziiert werden, wie es bei mir. Das andere ist, zumindest sozusagen beim deutschen Karneval oder ja, deutschen Karneval, ja auch immer die Rede dazu gehört, die eine kritische ist, eine unter Umständen eine politische. Also sozusagen, das ist ja auch der Raum, wo Widerspruch erlaubt ist. Es klang mal so an mit dem mit der Verkehrung der
Intention. Zum Zweiten, die Rede zum Karneval ist im Grunde ja eine Erfindung, die 1823 in Köln durch den organisierten Karneval erst kam. Und wenn Sie mal gucken, die allerersten Sitzungen waren ja keine Veranstaltung, wie wir heute glauben, wo also eigene Vorträge geschrieben wurden, die dann irgendwie die Leute erbauen, sondern da ist geredet worden in gebildeter Sprache, wie man den Rosenmontagszug organisierte. Die ersten Sitzungen hatten ausschließlich die Funktion, den Zug zu organisieren. Und dann haben sich Gruppen vorgestellt, Maskeraden haben sich vorgestellt. Das war die Aufgabe der ersten Sitzung. Die haben sich dann irgendwie im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Forum und Teil entwickelt. Und da ist die Sitzung entstanden mit der Rede, wie wir sie heute kennen. Und das war ganz stark geprägt dann von den Bildungsbürgern, die die Verse geschmiedet haben. Und es gehörte ja noch bis vor Jahrzehnten zu jedem Geburtstag und zu jeder Feier, dass irgendeiner aus der Verwandtschaft die Rede in Versen hält. Aber wenn Sie heute Fernsehen gucken, Verse finden da keine mehr statt. Es gibt also auch kein mediales Vorbild mehr für Verseschmiede. Und deswegen wird dieses Verse machen leider, sage ich, auch aussterben, weil die Medien das nicht mehr transportieren. Es gibt im Grunde nur noch ganz wenige Leute, die in Versen arbeiten. Die Comedians, die nicht mehr in Versen arbeiten, haben das Bild der Verse-Leute im Grunde aus der Welt gebracht. Und die Jugend orientiert sich halt immer an dem, was medial da ist. Und das sind eben heute die Leute, die nicht mehr in Versen arbeiten, sondern die eben nach jedem Satz einen Gag irgendwo einbauen und nicht mehr in anständigem Versmaß einen Vers reimen. Und was war das Erste?
Die Maske.
Die Maske. Das ist auch eine gute Frage. Da gibt es auch eine starke Veränderung im Moment. Die Maske hat ja früher dazu gedient, Kontakt aufzunehmen. Also man hat versucht, in der Maske dem anderen gegenüberzutreten und zu spielen und in der Interaktion die Kommunikation aufzunehmen. Das war eigentlich der Sinn der Maskierung. In der Anonymität zu spielen und auf die Art und Weise in Kontakt zu treten. Und es gibt auch da aus dem Schwäbisch-Alemannischen inzwischen gute Untersuchungen, die sagen, die jungen Leute wollen die Maske nicht mehr zum Rollenspiel tragen. Die tragen sie noch innerhalb der Zunft, wenn die dann durch die Straßen marschieren in großer Beteiligung. Aber sobald die dann in der Kneipe sitzen, wird die Maske unter den Tisch gelegt und weggenommen. Also die Rolle der Maskierung geht in der Fasnacht rapide zurück. Sie ist zwar immer noch da, aber nicht mehr in der Funktion des Kontaktaufnehmens. Sie ist Selbstzweck geworden.
Wir hörten den Vortrag Feste im Wandel von Günter Schenk und die sich anschließende Diskussion anlässlich der Tagung zum Fest Heyday of Emotions, die das Einstein Forum Potsdam im Dezember 2012 veranstaltet hat.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.